Ja, wann bist du das letzte Mal, wie der Typ da vorne, so gemütlich irgendwo auf einem Bänkchen gehockt und hast einfach ein bisschen nichts gemacht? Wirklich einfach einen Moment auf einem Bänkchen, einfach da gewesen, einen Moment lang, ohne etwas zu tun, ohne irgendetwas zu erledigen, einfach da. Jesse und ich, es ist noch gar nicht so lange her, sind wir mal zu zweit, haben wir können gehen, an einem See ein bisschen spazieren, das war ganz schön gewesen. Schönes Wetter gsi dort und dann sind wir irgendwann auch an einem schönen Fleckli gsi und dann sind wir auch einfach mal einen Moment hergehockt. Das ist zwar kein Bänkli gsi, hat dort nicht das Bänkli gehabt, aber es ist so ein Steinmürli gsi und dann sind wir auch einfach einen Moment dort hergehockt und haben einfach die Sonne genossen und den Moment miteinander genossen. Und irgendwann haben wir gesagt, ah, das müssten wir einfach mehr machen. Das ist einfach schön, es tut gut, einfach einen Moment da zu sein. Das Leben, der Alltag lässt es aber nicht immer zu. Einfach irgendwo gemütlich auf ein Bänkchen zocken und ein bisschen nichts zu machen, nichts zu tun. Unser Alltag ist oft voll, viele Termine, viele To-Dos, viele Erwartungen von Leuten, die irgendetwas wollen und wir irgendetwas tun müssen. Und neben all dem, was manchmal läuft im Alltag, vielleicht kennt das ja der ein oder andere von euch auch, kommt manchmal auch das Gefühl, wo einem sagt, hey, eigentlich wäre es ja auch gut, wenn man so einen Moment ab und zu ist im Leben auch hätte, wo man nicht einfach nur nichts macht, sondern wo man sich bewusst Zeit für Gott nimmt. Wo man eben vielleicht auch mal irgendwo auf ein Bänkchen hockt und einfach mal eine Zeit für und mit Gott hat. Zeit zum Beten, Zeit, die Beziehung mit Jesus zu pflegen. Einfach mal da zu sein, mit Gott. Weil eigentlich wissen wir es doch alle. So ein Beziehungsmoment mit Jesus ist ja etwas mega Wichtiges und auch etwas mega Wertvolles. Und wenn man es macht, dann gibt es einem ja auch etwas. Es tut einem gut, man wird gestärkt und so weiter. Aber nicht selten ist das aber im Alltag gar nicht so einfach, das zu leben und umzusetzen. Heute Abend in dem Gottesdienst soll es um genau so einen Moment mit Gott gehen. So einen Moment mit Gott und bei Gott. Wir haben das Lied gesungen miteinander, Just Be. Wir haben es letzten Sonntag schon gesungen und wir werden es nächsten Sonntag auch nochmal singen. Weil das Lied handelt genau von dem. Einfach sein bei Gott. Und heute Abend werden wir das Lied ein bisschen genauer anschauen, also nicht alles, aber drei Passagen aus dem Lied möchte ich heute Abend rauspicken. Und zu jeder von diesen drei Aussagen werden wir uns eine Person aus der Bibel anschauen, die eben auch einen besonderen, speziellen Moment, eine Begegnung mit Gott hat. Die erste Begegnung, die wir anschauen, das wird dann auch, ihr wisst das gerade, wird gerade auch die längste sein von dieser Predigt. Also werdet nicht nervös, wenn die erste Person ein bisschen länger geht, Person 2 und 3 sind dann viel kürzer. Keine Angst, die Predigen nicht ewig lang heute Abend. Es sind dann einfach zwei kurze Gedankenanstöße. Also fangen wir an mit der ersten Person, mit der ersten Begegnung, die die Person mit Gott gehabt hat. Das Lied Just Be startet folgendermaßen vom Text. Everything else can wait. I've come to seek your face. Auf Deutsch, ihr seht es auch eingeblendet. Alles andere kann warten. Ich bin gekommen, um dein Angesicht zu suchen. Das Angesicht suchen von Gott. Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Für uns Menschen hier, in diesem Leben, aktuell noch nicht möglich. Der Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, dass wir momentan noch das Leben im Glauben leben und noch nicht im Schauen, noch nicht im Schauen. Das kommt dann noch. Oder in 1. Korinther 13, Vers 12 sagt er, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel, dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Dort, wo ich Theologie studiert habe, haben wir einen Dozent gehabt, der durch einen Autounfall blind geworden ist. Er hat uns mal einen Vortrag gehalten, eine Lesung zum Thema Gott schauen. Kann ich sagen, wenn einer, der blind ist, darüber erzählt, wie er sich freut, eines Tages darf er Gott schauen, das hat Spuren hinterlassen, der Vortrag. Aber auch wenn es für uns jetzt hier noch nicht so möglich ist, Gott so von Angesicht zu Angesicht anzuschauen, so wie wir uns jetzt hier heute Abend können, einander ins Gesicht oder in die Augen schauen, hat Gott trotzdem immer wieder Menschen in der Geschichte Begegnungen mit sich geschenkt. Und drei so Begegnungen wollen wir heute eben in dieser Predigt miteinander anschauen. Und eine solche Begegnung fangen wir jetzt an. Und zwar ist das wie schon letzten Sonntag eine Begegnung, die der Mose gemacht hat. Wir schauen uns eine kurze Episode aus dem Leben von Mose an. Das Volk Israel jetzt in dieser Episode ist mittlerweile auf dieser langen Wüstenwanderungszeit. Also sie sind da gerade schon lange unterwegs und werden auch noch lange unterwegs sein auf dieser Wüstenreise. Und dann sagt Gott zu Mose, dass er und sein Bruder, der Aaron und auch noch einige andere auf einen nahegelegenen Berg sollen kommen. Weil er möchte ihnen dort begegnen. Und da steigen wir jetzt ein, das lesen wir im 2. Mosebuch, Kapitel 24. Und wir lesen da miteinander ab Vers 9 bis 13 und dann auf 15 bis 18. Anschließend stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 der führenden Männer Israels auf den Berg. Dort sahen sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir, klar wie der Himmel. Und obwohl die führenden Männer Israels Gott sahen, tötete er sie nicht. Ja, sie aßen und tranken sogar in seiner Gegenwart. Und der Herr sprach zu Mose: Steig zu mir auf den Berg und bleibe eine Weile hier. Ich will dir die steinernen Tafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufgeschrieben habe, um mein Volk zu unterweisen. Da bestieg Mose mit seinem Diener Josua den Berg Gottes. Dann stieg er auf den Berg, den daraufhin die Wolke umhüllte. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Mose ging direkt in die Wolke hinein und stieg weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb er auf dem Berg. In der ersten Begegnung, in dem Kapitel, das wir heute miteinander anschauen, lassen wir von einer ganz besonderen und wirklich auch sehr einmaligen Begegnung zwischen Mensch und Gott. Der Mose, wir haben es gelesen und stellenweise auch andere Leute, haben eine ganz spezielle, tiefe Begegnung mit Gott. Und in dieser Begegnung entdecken wir zwei, ich nenne es mal Aspekte, oder wir können auch sagen Bereiche, die ganz eng zusammengehören. Wenn wir darüber nachdenken, was zu einer Gottesbeziehung gehört. Der eine Aspekt finden wir in Vers 12, wir lesen das nochmal. Und der Herr sprach zu Mose: Steig zu mir auf den Berg und bleibe eine Weile hier. Ich will dir die steinernen Tafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufgeschrieben habe, um mein Volk zu unterweisen. Der besondere Moment, wo Gott dazu nützt, Mose zu begegnen und seinen Leuten, dann nützt Gott dazu, Anweisungen und Hilfestellungen fürs Leben mitzugeben. Man könnte es auch Spielregeln nennen oder Lebensregeln. Gott gibt dem Menschen konkrete Anweisungen mit, wie der Mensch das Leben hat, damit das Leben funktioniert und gelingt und gut gelingen kann. Also wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, zu Gott eine Beziehung zu haben und eine Beziehung mit ihm zu pflegen, dann ist ein elementares Bestandteil, dass Gott uns Orientierung geben möchte für unser Leben. Gott möchte dir und mir Anweisungen geben, ganz konkret für dein Leben. Und so wie Gott damals den Mose zu sich gerufen hat und gesagt: Hey, komm mal zu mir, weil ich möchte dir und euch etwas Wichtiges mitteilen für euer Leben, so wünscht sich Gott auch, dass wir in seine Nähe kommen. Und so fragt er dich und mich: Hey, Hey, bist du bereit, in meine Nähe zu kommen? Ich möchte dir etwas mitgeben für dein Leben, was du kannst mitgeben für deinen Alltag. Gott wünscht sich Beziehungsmomente mit uns, wo er uns etwas mitgeben kann. Er möchte auch uns Anweisungen geben, Orientierung geben für unser ganz normales, alltägliches Leben. Er möchte uns wissen lassen, was gut ist und vielleicht auch, was nicht gut ist für unser Leben. Und für uns stellt sich dann damit eine Frage, eine grundlegende Frage: Was mache ich damit? Lass ich zu? Darf Gott mir ganz persönlich ins Leben reden? Lass ich auf ihn? Will ich mein Leben nach ihm orientieren? Es gibt so ein Wort, das heißt Gehorsam. In dem Wort hört man schon, da steckt Hören drin, auf jemanden hören. Ich weiß nicht, was das Wort Gehorsam bei dir auslöst. Vermutlich, wenn wir es fragen würden, löst es unterschiedliche Gefühle bei uns aus. Je nachdem, was du für eine Lebensgeschichte hast, je nachdem, was du für eine Glaubensgeschichte hast, je nachdem auch, was du für eine Kirchengeschichte hast, löst es vielleicht ganz Unterschiedliches aus. Den, ich nenne es mal ethischen Fokus, den finden wir in der Geschichte, zum Beispiel in Kirchen, in Freikirchen, in vielen Freikirchen, wie wir es eine sind, relativ oft. Und ich bin auch überzeugt, das ist etwas total Wichtiges. An Gott zu glauben, mit ihm unterwegs zu sein, bedeutet, sich Gott unterzuordnen, auf ihn zu hören, ihm zu gehorchen. Und genau das hat natürlich in der heutigen Zeit ein ziemlich schlechtes Image. Paradoxerweise hat ja der Wert, dass jeder machen soll, was er will und für sich für richtig hält, hat eine mega hohe Bedeutung in der heutigen Zeit und Gesellschaft. Und spannend ist ja, dass man gleichzeitig erlebt, dass unterschiedliche Meinungen und Haltungen unsere Gesellschaft total spalten können und auch zu Extremen führen. Also was passiert ist in Amerika, der Mord ist ein Beispiel für das. Jeder soll zwar denken, was er will und was er für richtig hält, aber wir haben unglaublich Mühe damit. Wenn ich sage, dass ich mit Gott ihre Beziehung leben möchte, mit ihm möchte unterwegs sein, dann bedeutet das, dass ich einen anderen Wert hochhebe. Nicht, dass jeder machen soll, was er will und ich mache, was ich will, was ich für richtig und gut denke für mein Leben, sondern das bedeutet, ich frage Gott, was er denkt, was für mich und mein Leben gut und richtig ist. Nicht ich entscheide, nicht ich bin der Chef, sondern Gott soll mein Chef sein. Und an seinen Anweisungen möchte ich mich orientieren. Aber Gott verlangt nicht irgendeinen blinden Gehorsam. In der Bibel finden wir klare und logische Lebensprinzipien. Und ob das auch heute noch relevant ist und uns etwas zu sagen hat, genau dieser Frage wenn wir nachher im Monat November. Wir haben eine grosse Kampagne, die wir als Kirche planen, Hallo Bibel nennen wir es. Und dann, wenn wir über diese Frage nachdenken, du, das, was dort eben in der Bibel steht, ist das überhaupt noch relevant? Ist das noch zeitgemäss? Hat uns das noch etwas zu sagen oder ist das total veraltet? Aber ich möchte euch heute jetzt gleich natürlich schon die Frage stellen, nicht erst im November. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Bist du bereit, auf Gott zu hören? Bist du bereit, dass Gott dir etwas sagen darf, dir ins Leben reden darf? Bist du bereit, auf die Lebensanweisungen, die er dir geben möchte, auf die zu hören? Das ist der eine Aspekt, den wir jetzt in dem Bibeltext, den wir vorgelesen haben, der ethische Aspekt, was wir tun sollen. Das möchte Gott uns mitgeben. Er möchte uns da an die Hand nehmen und sagen, hey, komm, ich habe Ideen für dein Leben. Es gibt aber auch noch einen anderen Fokus, wo die wir in diesem Bibeltext vorgelesen haben. Und wenn wir nochmal kurz, so ganz kurz, einfach kirchengeschichtsmässig das anschauen, dann ist der Fokus jetzt nicht unbedingt bei so den Freikirchen so stark im Fokus, sondern den finden wir eher bei der kontemplativen Tradition. Hört euch da gleich wieder auf, keine Angst. Das ist so bei den römisch-katholischen Kirchen finden wir das eher, bei den orthodoxen oder auch bei der protestantischen Frömmigkeit. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, wo hat man das schwerpunktmässig vielleicht auch gelebt. Und eben deutlich weniger in Kreisen wie wir in den Freikirchen. Und ich möchte es für heute Abend einfach mal Faszination von Gottes Gegenwart nennen. Ui, ist ein bisschen schief. So. Faszination von Gottes Gegenwart. Wir haben vorhin in Vers 10 und 11 gelesen, dass der Mose und seine Leute Gott gesehen haben. Sie haben Gott gesehen. Und wir können sogar noch ein bisschen lesen, wie. Der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir, klar wie der Himmel. Und obwohl die führenden Männer Israels Gott sahen, tötete er sie nicht. Ja, sie aßen und tranken sogar in seiner Gegenwart. Und später in Vers 17 und 18, die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Mose ging direkt in die Wolke hinein und stieg weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb er auf dem Berg. Was muss das für ein unglaublicher Moment gewesen sein? Was muss das für eine spezielle Begegnung gewesen sein für den Mose und seine Leute? Der Vergleich mit dem Feuer, ich glaube, der gibt uns so ein bisschen einen Hinweis. So eine kleine Vorstellung, wie sich das ungefähr angefühlt hat. Was das für ein besonderer Moment gewesen sein muss. Feuer ist ja etwas total Faszinierendes und irgendwo Anziehendes. Feuer hat etwas Beruhigendes. Wir dürfen manchmal ins Ferienchalet im Wallis, wo die Grosseltern von der Jessie, von ihrer Frau, damals mal gebaut haben oder gekauft haben. Und wir dürfen dort auch manchmal Ferien machen und dort hat es eine Schmine. Hey, und es ist so etwas Schönes und Beruhigendes und Faszinierendes, wenn da das Feuer vor sich brennt. Es ist ein bisschen knistern, die Atmosphäre, mega schön. Und gleichzeitig wissen wir alle, Feuer hat auch etwas oder kann etwas total Zerstörerisches haben. Fehlender Respekt vor Feuer, das kann gravierend sein, das kann verheerend sein. Feuer als ein Bild für die Gegenwart von Gott. Ich persönlich merke für mich, ich glaube, da gibt es für mich und vielleicht ja auch für uns noch einiges zu entdecken. Und ich wünsche mir das, für mich, vielleicht kannst du mit einstimmen innerlich. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel so, ich nenne sie einfach mal so heilige Momente dürfen erleben, auch in diesem Setting als Gemeinde, wo wir dafür fasziniert werden von Gottes Gegenwart. Von seiner Nähe. Wo wir merken, in so einem Moment, wenn wir zusammenkommen und Gott darum bitten, dass er mit seiner Gegenwart da ist, dass wir sagen, hey, das hat wirklich wie so etwas mit, wie ein Feuer. Das ist einerseits total anziehend und schön und gut. Das hat etwas total Beruhigendes, weil wir Gottes Frieden dürfen erleben. Und gleichzeitig wird uns aber auch bewusst, hey, bei dieser Herrlichkeit, bei Gott, wenn er uns nahe kommt und nahe ist, dann merken wir, hey, wir sind total klein und wir sind eigentlich total unwürdig in seiner Nähe. Und trotzdem sucht er die Nähe zu uns. Ich glaube, wir und als Chile oder ich rede von mir, ich glaube, wir haben noch einiges zu entdecken, wenn es darum geht, die Gegenwart von Gott zu erleben, zu sehen, fasziniert zu werden von dieser Gegenwart von Gott. Lasst uns das wieder oder neu entdecken. Und ich finde es noch spannend, Vers 11, da gibt es noch einen spannenden Hinweis, der vielleicht ein bisschen überraschend ist. Ist euch das aufgefallen? Mose und seine Leute, was haben sie gemacht in dieser Gegenwart? Sie haben zusammen gegessen und getrunken. Das ist noch überraschend, finde ich, oder? Da kommt Gott mit seiner Gegenwart und dann lesen wir, sie haben gegessen und getrunken. Ich finde das spannend, auch wenn der Mose und seine Leute wirklich ein auch für sie sehr außergewöhnlichen Moment mit Gott dürfen erleben und Gottes Herrlichkeit auf besondere Art und Weise anwesend war in dem Moment, sind sie ganz normale Menschen geblieben. Und sie haben ganz normale Sachen gemacht. Sie haben miteinander gegessen und getrunken. Sie haben das gefeiert miteinander. Aber sie sind nicht irgendwie in andere Sphären abgehoben oder irgendwie andere Zustände entrückt worden. Nein, irgendwie hat das etwas total Bodenständiges gehabt. Ich habe gesagt, hey, so cool. Also ich weiß es ja nicht, ich bin nicht dabei gewesen, aber hey, das ist so schön, komm, wir stoßen da und wir essen, wir feiern das Fest miteinander. In dem Lied singen wir die Ziele, Gottes Angesicht zu suchen. Was steckt da drin? Für heute zwei Sachen. So Begegnungen, die wir Gott suchen, seine Nähe, sind Begegnungen, wo er uns etwas mitgeben möchte für unser Leben. Er möchte in unser Leben reden. Das wünscht er sich von so einem Moment in seiner Nähe. Und so ein Moment in seiner Nähe dürfen uns faszinieren. Die dürfen uns begeistern, die dürfen uns überwältigen. Und wir merken und angezogen werden von Gottes Nähe und seiner Schönheit und Herrlichkeit. Und gleichzeitig sollen sie uns auch ein bisschen erschaudern und uns zu spüren geben, hey, wir sind total unwürdig. Aber er sucht trotzdem die Nähe zu mir. Kommen wir zu den zwei nächsten Aussagen dem Lied, von dem Lied Just Be und jetzt ein bisschen kürzere Gedankenanstöße. Der Chorus, der Refrain von dem Lied, fängt folgendermaßen an: Just be here at your feet. Auf Deutsch, einfach da sein zu deinen Füßen. Zu deinen Füßen sein. Jetzt, welche biblische Person oder Geschichte kommt dir in Sinn, wenn du diese Ziele lesest? Zu Füßen sein bei Jesus. Maria, genau. Das Beispiel, oder? Es ist, Maria hat auch ein Schildchen vorbereitet, natürlich. Die Maria, wir finden die Geschichte in Lukas Kapitel 10. Da geht es um zwei Schwestern, um Maria und die Martha. Wir lesen dort, dass Jesus zu Besuch war bei diesen beiden Schwestern, also bei der ganzen Familie. Die haben ja oft in der grossen Familie in Häusern zusammen gewohnt und Jesus war bei dieser Familie auf Besuch gewesen. Und Martha hat natürlich, wie sich das damals in der Kultur und in der Zeit so gehört hat, als Frau, ist für sie völlig klar gewesen, wir haben einen besonderen Gast, wir haben da einen Lehrer, einen Rabbi, der Jesus. Also das heisst, ich bin dazu da, mich um die Gäste zu kümmern, ich koche, ich tue vorbereiten, dass sie etwas zu trinken haben, ich schaue, dass sie sich wohlfühlen und dass sie gerne da bei uns sind. Das war die Aufgabe gewesen damals als Frau. Die Männer, auch wie sich das damals gehört hat, wie man das gemacht hat in dieser Zeit, die haben den Gast, den Lehrer, den Rabbi begrüßt, aufgenommen und irgendwie ins Wohnzimmer genommen, sind zusammen hergehockt und haben mit ihm angefangen reden und zulassen. Und was hat jetzt die Schwester von der Martha, die Maria, gemacht? Und das lesen wir in Lukas 10, Vers 39. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Maria hat jetzt genau das gemacht, was wir in dem Lied singen. Just be here at your feet. Einfach sie zu den Füßen bei Jesus. Maria hat nichts gemacht für den Besuch, für die Gäste, die da waren. Nichts geleistet. Sie ist einfach hergehockt zu Füßen von Jesus und ist dabei gewesen. Wenn wir uns probieren, in eine Frau von damals hineinzuversetzen, dann verstehen wir vielleicht so ein bisschen, dass Martha leicht empört war, was jetzt da vor sich geht. Gut möglich, dass sie der Maria gesagt hat, hey, geht's noch um, mir kann helfen und so, du weißt, was deine Aufgabe ist und so. Wissen wir alles nicht, aber das könnte man sich vorstellen. Auf jeden Fall, irgendwann passiert Folgendes. Martha geht zu Jesus und wir lesen das Verse 40 bis 42. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin, von vorne an. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jetzt je nachdem, welche Person du dich eher identifizierst von diesen beiden Frauen, kann der Text ziemlich herausfordernd und ein bisschen mühsam sein vielleicht. Und ja, ich bin überzeugt, ich glaube, Jesus hat uns mit dieser Geschichte auf etwas ganz Wichtiges darauf hinweisen. Und zwar nicht, dass wir nicht fleissig sein sollen, nicht, dass wir im richtigen Moment arbeiten sollen, das ist nicht gegangen. Er hat uns etwas anderes mit dieser Geschichte mitteilen. Sein Interesse ist zuerst bei dir als Person und nicht bei deinem Tun, nicht bei deiner Leistung. Er hat zuerst Interesse an dir als Person, als Mensch und nicht an dem, was du tust oder nicht tust. Jesus geht zuerst um dich. Und gell, diesen Satz kann ich jetzt ganz leicht sagen. Und ihr alle könnt ganz fröhlich abnicken, völlig klar. Logisch, wissen wir, jawohl, Amen. Hey, aber gell, unsere Kultur, unsere Gesellschaft und jeder von uns ist aber komplett anders geprägt. Wir sind jemand aufgrund von dem, was wir tun oder können oder leisten. Das können wir in der Theorie schon anders denken, aber wir sind komplett geprägt von dem. Vielleicht erinnerst du dich, vor ein paar Wochen haben wir den Gottesdienst zum Schuljahresstart gefeiert, was darum gegangen ist, was gibt mir Wert? Haben wir uns genau um diese Frage, mit dieser Frage beschäftigt. Aber bei Gott ist das anders. Komplett anders. In Römer 8, 5, Vers 8 finden wir einen ganz wichtigen Satz. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil du oder ich etwas tun oder geleistet haben, vergibt uns Gott. Nicht, weil du oder ich zu Gott umgekehrt sind, vergibt uns Gott unsere Schuld. Nein, Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen, noch lange bevor wir uns irgendwie zu ihm gewendet haben. Weil Jesus am Kreuz all unsere Schuld auf sich genommen hat, können wir uns zu ihm herwenden. Und mindestens so wichtig wie dieser Gedanke von dem Text ist aber noch ein zweiter von diesen Schwestern. Ich habe es erwähnt, in dieser Zeit damals war es völlig klar gewesen, dass eigentlich Maria und Martha, die Frauen im Haus, sich um die Gäste kümmern. Sie bedienen, sie kümmern sich um die Umstände. Die Männer, die sind, haben sich die Aufgabe gehabt, sich um den Gast, um den Lehrer, um den Rabbi Jesus zu kümmern. Der grosse Skandal von dieser Geschichte eigentlich ist, dass jetzt hier eine Frau sich einfach mitten in die Männerrunde setzt. Für die Leser damals oder für die Hörer damals von dieser Geschichte ist das der grosse Skandal. Für uns, gell, tönt das vielleicht ein bisschen nach irgendwo, vielleicht ein bisschen Romantik. Ja, die Maria, weiss ich nicht, die hat Jesus, die ist mir völlig fasziniert gewesen von dem Jesus, ein toller Typ, der ganz anders ist wie die anderen Männer. Dann ist sie in die Nähe zu ihm, hat sich da irgendwie zu den Füßen von Jesus gehockt, irgendwie so ein bisschen runter, wie auch immer, das muss man sich ein bisschen komisch vorstellen. Ist sie da so halb hergelegen bei ihm, hat sie ihn irgendwie ein bisschen angehimmelt oder, aber nein, das, wenn wir so denken, stellen wir uns das ganz falsch vor. Also der Begriff zu Füßen zu jemandem sein, wie man da lesen, das ist der ganz normale und typische jüdische Ausdruck gewesen damals für eine Schüler-Lehrer-Situation. Ein ganz normales Setting von Schüler und Lehrer. Das ist die normale Formulierung, wenn ein Schüler seinem Lehrer zulässt und etwas lehren möchte. Dann hat man gesagt, er setzt sich zu Füßen von seinem Lehrer. Der Skandal ist, dass Maria als Frau genau das macht. Sie nimmt sich Zeit für Jesus und lässt ihm zu, in der Haltung, Jesus, ich möchte von dir etwas lernen. Die Maria hat verstanden, hey, es geht um mich persönlich. Jesus spricht mich an, ich habe da etwas zu lernen bei ihm. Und auch wenn das total schräg war, das muss ganz komisch gewesen sein in dieser Situation. Das hat überhaupt nicht gepasst, dass sie als Frau sich da einfach hersetzt und von Jesus lernen will. Trotzdem hat sie es gemacht. Auch wenn das ganze Umfeld das total falsch empfunden hat. Vielleicht auch total peinlich und total abnormal. Sich für Jesus Zeit nehmen, die Bibel vorzuholen und die aufzuschlagen und zu sagen, hey, ich möchte von dem lernen, was Jesus mir durch die Bibel sagt. Vielleicht auch für dein Umfeld. Total schräg. Total absurd, dass sich jemand wie du hersetzt und sagt, hey, die Bibel, die hat mir etwas zu sagen. Ich glaube, die Begegnung, die Maria mit Jesus hatte, die möchte uns ermutigen. Egal, was dein Umfeld denkt oder sagt, lass dich davon nicht abhalten. Es ist das Beste, was du kannst tun für dein Leben, zu sagen, hey, hock her und lass zu, was Jesus mir sagen möchte. Jesus hat gesagt, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Da geht es nicht darum, dass sie faul gewesen wäre oder so, das ist das Bessere. Nein, gar nicht. Es geht darum, dass sich Maria entschieden hat, ich möchte lernen von Jesus für mein Leben. Und jetzt kommen wir zu der dritten und letzten Liedzeile, die wir miteinander anschauen. Zu der letzten Person dann auch. Das ist der folgende Satz, der immer wieder in diesem Lied vorkommt. Everything else can wait. Auf Deutsch, alles andere kann warten. In meinem normalen Alltagsleben gibt es etwas, was mich immer wieder herausfordert. Was ich immer wieder herausgefordert bin. Ich habe nicht selten das Gefühl, dass ich relativ viel zu tun habe. Sei das in der Familie oder so, oder auch in der Kirche beim Arbeiten. Ich sage euch das einfach offen, wie es ist. Ich habe immer wieder das Gefühl, hey, ich habe schon ziemlich viel zu tun. Und für das Viele, was ich zu tun habe, denke ich, habe ich relativ wenig Zeit. Diesen Gedanken habe ich immer wieder mal. Und in meinem Alltag als Pastor bin ich dann immer wieder herausgefordert, wo ich mir Gedanken muss machen, okay, wie kann ich die eben, wo ich das Gefühl habe, zu wenig Zeit so füllen, dass dann möglichst viel erledigt ist, ohne dass die wichtigen Sachen rausfallen. Und ich bin immer wieder herausgefordert, dass ich da nicht dort spare, wo es um so Begegnungen mit Jesus geht. Um Zeiten mit Jesus, Gebetszeiten mit Jesus. Es ist so schnell und so einfach gemacht, dass ich sage, hey, ich kürze dort. Oder ich streiche dort. Ich bin regelmässig herausgefordert, das bewusst eben nicht zu tun. Weil wisst ihr was? Wenn jemand wirklich zu wenig Zeit hat, wenn jemand wirklich enorm viel zu tun hat und eigentlich an jedem Strassenecke etwas hätte können tun, und das auch noch aus guten Gründen, und begründet und berechtigt, wer könnte das gewesen sein? Natürlich niemand anders als Jesus. Wenn einer viel zu tun hat, wenn einer Stress hätte können haben, weil es viel zu tun hätte, dann Jesus. Wir lesen aus Lukas 5, Verse 15 bis 16. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ihr merkt schon, die Predigt hört jetzt nicht auf. Ich möchte heute ein bisschen abrupt aufhören. Und vielleicht auch ein bisschen provokativ. Bei allem Respekt, was du alles los hast und viel zu tun hast in deinem Alltag. Und gell, wenn ich das jetzt sage, ich nehme mich voll mit rein, ich fühle mich so etwas von angesprochen. Aber ich formuliere es gleich so. Bei allem Respekt, wie viel du zu tun hast und wie viel los du hast in deinem Alltag, hey, das ist kein Grund, Warum wir uns nicht ein Zeitfenster nehmen für Jesus. Wenn sogar Jesus, er hätte genug Gründe gehabt. Von überall sind sie gekommen. Alle haben etwas wollen von ihm. Und sogar er hat gesagt, hey, ich ziehe mich zurück und ich gehe in die Einsamkeit. Darum, ein bisschen abrupt, lasst uns jetzt nicht weiter darüber reden oder nachdenken über die Zeit mit Gott und wie gut es wäre. Lasst uns das jetzt einfach machen. Einfach einen Moment sein bei Gott. Wir singen bewusst nochmal das Lied Just Be und dann steigen wir in eine gemeinsame Anbetungs- und Lobpreiszeit.